Schön willkommen bei der Predigt. Wir haben heute ein besonderes Thema. Ziehe deine Schuhe aus, ist die Überschrift. Und ich denke, es ist ein Thema, wo viele von uns ein Problem haben oder wir alle lernen müssen. Es geht um Respekt und Ehrfurcht. Seit dem Sündenfall, seit der Rebellion gegen Gott, hat der Mensch ein Problem mit Ehrfurcht und Respekt. Der Unbekehrte oder der natürliche oder der fleischliche Mensch handelt oft respektlos, ob bewusst oder unbewusst, weil er die Beziehung zu Gott verloren hat. Respektlosigkeit und mangelnde Ehrfurcht beleidigt Gott und schädigt die Mitmenschen. Wie macht sich das heute bemerkbar? Wo sehen wir heute in unserer Gesellschaft Respektlosigkeit oder keine Ehrfurcht vor Gott? Einige Beispiele, zum Beispiel in Schulen, kein Respekt der Kinder vor Lehrern, die zum Teil Angst haben vor der Gewalt der Schüler. Oder gehen wir in die Familien, Ehescheidungen sind an der Tagesordnung, wo Mann und Frau den anderen Partner nicht mehr respektiert. Respektlosigkeit der Kinder auch gegenüber Vater oder Mutter. Und so manche christlich erzogene Jugendliche gehen hinaus in die Welt und machen eigentlich den Eltern Schande, indem sie einen Lebensstil führen, den sie zu Hause nicht kannten. Es kann ganz schlimm kommen. Ich denke da an den Ausdruck oder an die Aussprache eines Vaters. Es war der Vater von dem Attentäter von Winnenden. Und der vor Gericht stehende Vater des Amokläufers von Winnenden hatte seine Trauer um die 15 Opfer bekundet und er sagt: Es vergeht kein Tag, an dem er nicht Trauer spürt und sich fragt, warum sein Sohn zum Mörder werden konnte. Das sagte der 51-Jährige zum Prozessauftakt damals in Stuttgart. Dann sehen wir auch keinen Respekt vor öffentlichen Personen wie Bürgermeister, Polizei, Feuerwehr, Sanitäter und so weiter. Wie oft hört man, dass diese sogar bei ihrem Versuch zu helfen oder zu regeln angegriffen worden sind? Oder kein Respekt vor dem Eigentum anderer. Mir fällt sowas auf in gewissen Städten wie Leipzig oder Berlin. Das sind ganze Stadtviertel mit Graffiti an Häusern beschmiert und beschädigt. Kein Respekt vor dem Eigentum anderer, nicht wahr? Dann auch kein Respekt vor der Würde des Menschen. Wenn ich sehe, wie manche in schlechter Weise gezeigt werden, um sie zu diskreditieren. Auch die Evolutionslehre hat ja allein schon viel Schaden angerichtet, indem sie den Menschen zu einem Zufallsprodukt deklassiert hatte. Denken wir noch an die respektlosen Kommentare im Internet zum Beispiel. Mobbing, Beleidigungen, niveauloses Handeln, Beschimpfungen, Fake News und so weiter. Menschen werden regelrecht mit Rufmord vernichtet. Denken wir an Umweltzerstörung. Das zeigt ja auch die Respektlosigkeit vor Gottes Schöpfung. Diese wird zerstört durch oft maßlose Profitsucht einzelner Konzerne oder Staaten. Dann sehen wir natürlich auch Respektlosigkeit vor Gottes Ordnungen und Gesetzen, wo Gott auch sagt, wir sollen ihm gehorchen. Gottes Gesetze und Ordnungen werden von Parlamenten in allen Ländern der Erde eingebracht, die direkt gegen das Wort Gottes und gegen Gott sind, wie zum Beispiel Abtreibung, Genderagenda, Sonntagsgesetze, Feiertage, die manchmal gar keine Feiertage sein sollten, wie zum Beispiel Maria Himmelfahrt, oder Zwangsimpfgesetze, wenn sie kommen sollten, Beschränkung der Meinungsfreiheit, der Gewissensfreiheit. Also das sind Dinge, die da sind. Oder kein Respekt vor dem Gewissen und der Religion Einzelner. Auch kein Respekt der Wissenschaft vor genetischer Veränderung am menschlichen Erbgut, wo Eizellen oder Embryonen genetisch modifizierte Kinder hervorbringen sollen. Ja, auch in Kunst und Musik zeigt sich kein Respekt. Jede noch so verrückte Szene wird dargeboten, jede noch so aufreizende und aufregende Musik wird dargebracht, um die Menschen aufzuheizen. Gerade hier ist die Rebellion des Menschen so deutlich sichtbar. Und wie ist es in Gottes Gemeinde? Wie ist es da mit unserem Benehmen, wenn wir hineingehen? Manchmal zeugt unser Benehmen in den Gemeinden im Hause Gottes von wenig Respekt. Es wird gelacht, gescherzt, weltliche Dinge geredet, so als ob keine heiligen Engel Gottes hier wären. Man könnte diese Liste noch weiter machen. Wir leben in einer Zeit der Respektlosigkeit. Denn die Menschheit, kann man sagen, ist außer Rand und Band. Es gibt fast keine Tabus mehr. Ich kann mich erinnern, als ich 1967 als kleiner Junge in Karlsbad in meine Schule kam, war der Lehrer eine absolute Autorität, Respektperson. Es gab keine Graffitis an den Wänden der Schulen, keine Waffenkontrollen an den Eingängen vielleicht. Das Gemeindehaus wurde in Ehren gehalten. Diese heilige Scheu scheint heute bei vielen abgelegt worden zu sein. Aber was sagt die Bibel zum Thema Respekt, zum Thema Ehrfurcht? Schauen wir uns doch einige Bibeltexte mal miteinander an. Wir fangen an beim 1. Mose 4, 6 bis 8. Es ist ja ein bekannter Text. Und da steht geschrieben: Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Abel respektiert Gottes Gebote und opferte ein Lamm. Aber Kain hat sich sein eigenes Opfer gesucht und seine eigene Religion erdacht und wurde zum ersten Mörder. Wenn wir in der Bibel weiterlesen, 1. Mose 6, 5 bis 6 heißt es: Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Kein Respekt mehr vor Gottes Gesetz, seiner Herrschaft. Die ganze vorsintflutliche Welt wurde böse und das Leben auf der Erde wurde immer schlimmer. Nur Noah fand Gnade, weil er mit Gott wandelte. Und wir können weiterschauen in 1. Mose 9 und da 20 bis 27. Auch dort wird berichtet von einer Respektlosigkeit. Und die Geschichte ist bekannt, wir müssen sie nicht ganz lesen. Aber es ist ja klar, Noah nach der Sintflut hatte drei Söhne. Und er wurde Landmann und legte einen Weinberg an. Naja, und er trank ein bisschen zu viel. Und als er betrunken war, hat er sich entblößt und lag da in seinem Zelt. Und seine Söhne sahen das, beziehungsweise zuerst der Ham. Und der Ham hat sich lustig gemacht über seinen Vater. Er zeigte keinen Respekt. Aber seine Brüder, Sem und Japhet, sie nahmen das Gewand, legten es auf ihre Schultern, heißt es hier im Vers 23, und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Respektlosigkeit Hams vor Noah, der betrunken und nachts in seinem Zelt dalag. Ja, auch das ist Geschichte. Und so können wir weitergehen durch die ganze Bibel und sehen, wie die Sünde die Menschen enthemmt. Wie die Menschen nicht mehr unterscheiden können zwischen heilig und profan. Und dies zeigt sich oft im schlechten Benehmen, in einem schlechten, sündigen Handeln. Gottes Wort ermahnt den Menschen deutlich. Sprüche 4,1. Ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters und gebt Acht, damit ihr zu unterscheiden wisst. Oder wir lesen Hesekiel 22,26. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine Heiligtümer. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und lehren nicht zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Sie verbergen ihre Augen vor meinen Sabbaten und ich werde entheiligt in ihrer Mitte. Oder Hesekiel 44, 23. Sie sollen mein Volk unterscheiden, heißt es hier, wo Gott zu den Priestern sagt. Was sollen sie unterscheiden? Zwischen Heiligem und Unheiligem und ihm den Unterschied erklären zwischen Unreinem und Reinem. Alle drei Texte haben ein Wort gemeinsam, nicht wahr? Unterscheiden. Gott will, dass wir unterscheiden zwischen Heiligem und Unheiligem, zwischen Reinem und Unreinem, zwischen Unterweisung des Vaters und der Unterweisung der Welt, zwischen Anbetung, wahrer Anbetung und falscher Anbetung. Das kann man natürlich nur, wenn man eine klare Sicht hat, reine Augen und ein klares Verständnis über das Wort Gottes, über den Zustand der gefallenen Menschheit und über Gottes Größe. Und wenn man Respekt vor Gott zeigt. Jesaja 66, 2b heißt es, ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Hast du Respekt vor deinem himmlischen Vater? Vor deinem Gott und Schöpfer und Erlöser? Wie ist es, wenn der Mensch Gott begegnet und gläubig wird? Er muss doch einiges lernen, oder? Selbst ein Mose, ein Mann, der ja gläubig war, musste lernen, vor Gott Achtung zu bekommen. Und wir lesen hier aus 2. Mose 3, 4 bis 6 Folgendes. Als aber der Herr sah, dass er, also Mose, hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornenbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Wieso sollte Mose seine Schuhe ausziehen? Hätte die innere Haltung nicht ausgereicht? Unsere äußere Haltung, unser Benehmen ist ebenfalls wichtig. Im Orient damals zog man natürlich auf staubigen Straßen umher. Und die Sandalen waren oft verstaubt und die Füße schmutzig. Aber man möchte ja einem reinen Gott aus Ehrfurcht begegnen. Und zwar äußerlich auch so sauber wie nur möglich ihm begegnen. Und heute ziehen ja Christen im Gottesdienst keine alltägliche Kleidung an, an dem biblischen Ruhetag, wenn wir am Sabbat in den Gottesdienst gehen zum Beispiel, sondern begegnen Gott mit bester, ordentlicher, sauberer Kleidung und zeigen damit Ehrfurcht und Respekt, nicht wahr? Ist dir bewusst, dass die Gegenwart Gottes in den Versammlungen, egal wo du bist, diesen Anbetungsort besonders macht? Wenn wir in Gottes Gegenwart treten, quasi als geladene Gäste in seinem Haus sind, dann muss auch die Ehrfurcht vor diesem Ort uns bewegen, sich entsprechend würdevoll zu benehmen. Dies gilt für Erwachsene und Kinder. Mit Gott zu sprechen, wir sündige, vergängliche Menschen, dürfen das auch heute im Gebet. Ist es nicht ein Vorrecht? Von Angesicht zu Angesicht ist es leider nicht möglich, da der Unterschied zwischen dem heiligen und reinen Gott und dem sündigen Menschen einfach zu groß ist, sodass wir sofort umkämen. Mose stand ja in der Wüste auf Sand oder Stein, nicht in einem edlen Gotteshaus. Doch war es heiliges Land, dieser brennende Dornenbusch. Warum? Weil Gott anwesend war. Mose, der zukünftige Leiter des Volkes Gottes, brauchte diese Begegnung mit Gott, um zu verstehen, wie heilig, heilig, heilig Gott ist. jedes Glied in der Gemeinde und vor allem auch jeder Leiter in der Gemeinde, ob es die Kindersabbatschultante, ob es der Gemeindeleiter ist, ob es der Vereinigungsvorsteher ist, ob es der Generalkonferenzpräsident ist. Die Begegnung mit unserem lebendigen Gott wird uns verändern und uns Respekt und Ehrfurcht vor Gott lehren, nicht wahr? Dabei ist ja Gott kein Despot oder willkürlicher Herrscher, sondern unser liebevoller Vater, der unser Bestes will und sich in Jesus Christus ganz für uns hingab. Es gibt noch ein anderes Beispiel für eine Gottesbegegnung, ganz anderer Art. Und wir lesen es in 1. Mose 28 und dort die Strophen 16 bis 19. Und da heißt es: Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter seinem Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Ort den Namen Bethel. Bethel, das Haus Gottes, nicht wahr? Können wir das auch sagen, wenn wir in die Gemeinde gehen, wenn wir zum Gottesdienst gehen? Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Das ist die Pforte des Himmels. Ist Gott der Mittelpunkt unserer Gottesdienste? Ja, ihr Lieben, ein Jesaja, ein Jeremia, ein Daniel, ein Paulus, ein Johannes, wie sie alle hießen, sie alle wurden in der Begegnung mit Gott überwältigt von der Größe, von der Reinheit und Majestät Gottes. Oft fielen sie sogar zu Boden oder waren kraftlos und dachten sogar, sie müssten sterben. Ja, in gewisser Weise hatten sie Furcht oder Angst. Der Unterschied zwischen dem Sünder und dem reinen Gott ist zu groß. Gott war ihnen gnädig und gab ihnen die Kraft wieder zurück und baute sie auf. Respekt und Ehrfurcht vor Gott ist für einen jeden Christen wichtig. Auch im Hinblick darüber, wie wir über Gott reden, beziehungsweise sein Wesen überhaupt beschreiben. Es gibt eine interessante Geschichte von einem unserer Pioniere, den Dr. John Kellogg. Und er brachte ja das Buch heraus, The Living Temple. Und er schrieb darin über pantheistische Spekulationen und Ideen, die er so über Gott hatte. Und Ellen White hat ihn korrigiert und sie schrieb ihm Folgendes: Ich würde es nicht wagen, von Gott so zu sprechen, wie du von ihm gesprochen hast. Er ist hoch erhaben und seine Herrlichkeit erfüllt den Himmel. Mein Bruder, wenn du versucht bist, von Gott zu sprechen, wo er ist und was er ist, denke daran, dass Schweigen in diesem Punkt Beredsamkeit bedeutet. Ziehe die Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Boden, auf dem du deine unachtsamen, ungeweihten Füße stellen möchtest, ist heiliger Boden. Es gibt viele Dinge, schreibt sie weiter, die du überwinden musst, bevor du gerettet werden kannst. In einem Herzen, welches nicht von Gott geleitet wird, gibt es etwas, das sich wünscht, auf seinem falschen Weg gehalten zu werden. Aber die Männer, die dir treu die Wahrheit sagen und auf deine Fehler hinweisen, die hast du als deine Feinde betrachtet. Aber oft sind sie deine besten Freunde. Und wenn sie dir sagen, dass du auf seltsamen Pfaden wandelst, erfüllen sie eine sehr unangenehme Pflicht. Die Diener des Herrn sollen deinem Stolz nicht schmeicheln. Sie sollen nicht schweigend dastehen und sich fürchten zu sagen: Warum tust du das? Sie sollen dich treu vor der Gefahr warnen. Ja, auch heute gibt es Christen, die über Gottes Wesen, über die Dreieinigkeit vielleicht oder die Ablehnung dessen, die über Jesu Göttlichkeit spekulieren und sich verrennen. Es gibt ja da viele Stichwörter, nicht wahr? Die ewige Göttlichkeit Jesu in Frage stellen oder die Persönlichkeit des Heiligen Geistes diskutieren und so weiter. Wäre hier nicht Schweigen besser? Wie oft sind manche schon darüber gestrauchelt, wie auch John Kellogg. Lasst uns mal einen Blick werfen in den himmlischen Thronsaal. Und wir lesen aus Jesaja, Kapitel 6, Vers 1 bis 4. Da gibt uns Gott einen Einblick über die Heiligkeit Gottes. Da heißt es, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Ehrfurcht, Respekt und Heiligkeit. Alles das umgibt Gottes heiligen Tempel und seinen Thron. Das ist die Atmosphäre des Himmels. Die Engel Gottes bedecken ihr Angesicht und ihre Füße. Nicht umsonst heißt es im 3. Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinem Namen missbraucht. Achte auch daher darauf, wie du Gottes Wort verwendest. Diese Alltagsfloskeln, die immer wieder von den Menschen gesprochen werden, ich möchte sie hier gar nicht wiederholen, aber die sollten gar nicht über unsere Lippen kommen. Gott ist allmächtig und heilig und wir sind sündige, dem Tod verfallene, vergängliche Wesen. Sollen wir da nicht tiefen Respekt haben vor diesem wunderbaren Gott? Aus dem Buch Erziehung ein wunderbares Zitat. Da heißt es hier, eine weitere kostbare Gnadengabe, die sorgfältig gepflegt werden sollte, ist die Ehrfurcht. Wahre Ehrfurcht vor Gott ist inspiriert von einem Gefühl seiner unendlichen Größe und von der Erkenntnis seiner Gegenwart. Von diesem Gefühl des Unsichtbaren sollte das Herz eines jeden Kindes tief beeindruckt sein. Die Stunde und der Ort des Gebets und die öffentlichen Gottesdienste sollten dem Kind beigebracht werden, es als heilig zu betrachten, weil Gott da ist. Und wenn sich die Ehrfurcht in Haltung und Verhalten manifestiert, wird das Gefühl, das sie inspiriert, vertieft werden. Eines Tages bekam ich einen Anruf. Der Anrufer teilte mir mit, dass in ein paar wenigen Tagen der Präsident der Generalkonferenz uns besuchen möchte. Uff, was für eine Freude überkam uns. Natürlich. Und Respekt auch vor diesem Tag. Der Präsident der Generalkonferenz besucht uns hier in dem kleinen Dorf Heroldsberg. Das Haus wurde gesäubert, ein Mahl wurde vorbereitet, man zog sich gute Kleider an und erwartete freudig und aufgeregt den hohen Besuch. Nicht wahr, wir sind ein Schauspiel der Welt geworden. Wir werden beobachtet von Menschen und von Engeln. Wir erwarten auch jemanden, nämlich den König des Universums, Jesus Christus, der bald kommen wird. Sollen wir da nicht respektvoll leben, dass man sieht, er ist unser Gott? Wie war es denn zu Jesu Zeiten? Obwohl die Juden und die Pharisäer hunderte Regeln erfunden haben und die Tora sozusagen mit ihren 613 Gesetzen zum Wort Gottes hinzugefügt hatten, herrschte eine Atmosphäre der Respektlosigkeit Gott gegenüber. Das können wir nachlesen zum Beispiel in Johannes 2, 13 bis 17, Jesu erste Tempelreinigung. Oder in Lukas 19, 45 und 46, Jesu zweite Tempelreinigung. Man kann nämlich sehr religiös und konservativ sein und doch respektlos. Der Tempel wurde zu einem Kaufhaus, wo man alltägliche Dinge wie religiösen Handel trieb. Wenn die Liebe zu Gott und die nötige Selbstwahrnehmung und Demut fehlt, wird der Respekt vor Gott in starren Formen gegossen, die weder Herz noch Verstand berühren. Gottesdienste, besondere Feiern wie Abendmahl und Taufe und so weiter müssen immer mit Respekt und Ehrfurcht und dem Ziel verbunden sein, Gott zu ehren und nicht sich selbst oder den Menschen. Und Gott verabscheut es, wenn wir im Gottesdienst Gott ehren wollen, aber unser Privatleben von einem ganz anderen Leben zeugt. Gott verknüpft unsere Anbetung ihm gegenüber mit unserem Alltagsleben. Lesen wir es mal in Amos 5,23. Da steht geschrieben: Tu nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel, mag ich nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Das erinnert mich ein wenig an die sogenannte Kirchweih. Der Tag der Kirchweihe, nicht wahr, wird also in Deutschland ja auch angeblich immer wieder gefeiert. In Wirklichkeit denkt aber niemand hier an die Einweihung eines Gotteshauses, sondern vielmehr an Schießbuden, an Karussell, an Spaß, an Biergesäufe und so weiter. Der ursprüngliche Sinn ist einfach verloren gegangen. Das Haus Gottes soll ein Bethaus sein, sagte Jesus bei der zweiten Tempelreinigung. Ein Bethaus, ein Raum der Begegnung mit Gott, ein heiliger Ort, ein Ort des Zuhörens, des Lobens und der andächtigen Freude himmlischer Atmosphäre. Ich kann nur sagen, o Herr, vergebe uns, wenn wir unsere Gemeinde oft zu einem Tratschort gemacht haben. Die Würde dieser Stätte muss gewahrt sein und jeder von uns ist aufgerufen, dies zu tun. Die letzte Warnungsbotschaft der drei Engel ruft die Menschen ja auf, Respekt und Ehrfurcht vor Gott zu zeigen. Es heißt ja in Offenbarung 14,7, fürchte Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Die Bibel und besonders die Offenbarung schildert uns die Zustände kurz vor Jesu Wiederkunft. Eine Zeit, wo Gottes Gesetze weltweit nicht respektiert werden. Eine Zeit moralischer Verantwortungslosigkeit. Die Rebellion hat heute seinen Höhepunkt erreicht und Gott wird diesen Planeten dafür sehr bald richten. Die letzten Ereignisse haben gerade begonnen und werden sich noch steigern. Die großen Kirchen, die unter anderem auch Babylon in der Bibel genannt werden, weil sie wie andere Religionen ein babylonisches System und Lehren eingeführt haben nach ihrem eigenen Denken und nicht nach der Bibel, wie es sein sollte. Sie werden weltweit Gesetze erlassen und die Unterdrückung von denen herbeiführen, die die 10 Gebote hochhalten und Gott damit ehren. Viele treue Christen glauben, dass die weltweite Pandemie drastische Maßnahmen der Staaten in ein neues Reset nach sich ziehen wird. Und die Bibel prophezeit es ja, dass die ganze Welt sich einig sein wird und eine religiöse Macht anzubeten bzw. ihr zu folgen. Von Gesetzlosigkeit und Atheismus stürzt man durch Angst getrieben in eine andere Verführung der falschen Religiosität, der Machtanmaßung und letztendlich handelt man respektlos gegen Gott, indem man sein Gesetz und sein Volk verfolgt. Die Einführung einer weltweit verbindlichen heidnischen Sonntagsfeier mit gleichzeitiger Unterdrückung bibeltreuer Menschen, die den Sabbat als göttlichen Ruhetag halten, diese Zeit steht unmittelbar vor uns. Was hat das mit Respekt zu tun? Das heißt ja, fürchte ich Gott mehr als Menschen? Das ist doch die Frage. Die Frage ist, welche Autorität höher ist. Sind es dann die Regierungsgesetze letztendlich oder die Gesetze Gottes? Lesen wir mal in Apostelgeschichte, im Kapitel 4, 1 bis 3, von Petrus und Johannes, wie sie im Gefängnis waren, beziehungsweise wie es dazu kam. 4,1-3 heißt es, während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und, der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten ankündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Also angeklagt wegen des Evangeliums. Solche Anklagen werden kommen. So hat es Satan über Jahrtausende immer wieder gemacht. Und er wiederholt seine Attacken dann auch immer wieder. Männer wie Martin Luther, Jan Hus, William Tyndale, ja die vielen Protestanten Europas, sie alle mussten erfahren, dass gerade die große römische Kirche keinen Respekt vor Gott und seinen Gesetzen, vor Gewissensfreiheit hat und diejenigen verfolgen lässt, die die biblische Wahrheit verkündigen. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen in der Apostelgeschichte, da heißt es dann weiter in Apostelgeschichte 4, 12 und 13, da sagt Johannes und Petrus, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden sollen. Und wenn wir weiterlesen im Vers 18 bis 21, als sie ihnen nochmal drohten hier und geboten, im Namen Jesu nicht zu predigen, da heißt es dann hier, aber Petrus und Johannes sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Heute muss die gleiche Antwort kommen von uns Menschen, wenn es zu solchen Situationen käme. In keinem anderen Namen ist das Heil. Und es ist auch keine andere Grundlage da. Und die 10 Gebote gibt es nach wie vor. Und die gilt es zu ehren und zu befolgen. Gehorsam und Respekt vor seinem Wort ist die Frucht der rettenden Beziehung zwischen dem Menschen und Jesus Christus. Lesen wir noch einen Text in Jeremia 17, 5 bis 8. Und da heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut, auf dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Respekt und Ehrfurcht, das ist nicht Angst und auch nicht Duckmäuserei vor falschen Gesetzen oder vor Menschen. Im Gegenteil, es ist das mutige Auftreten der Kinder Gottes für die Wahrheit und für die Freiheit eines christlichen Lebens. Nicht allzu lang her waren wir zugegen auf einer Traumhochzeit. Jeder hatte sich fesch angezogen. Es war eine wunderbare hochzeitliche Hochzeit, das Haus, seine Bediensteten, alles wurde getan, damit es ein würdiges Fest wurde. Und so war es auch, wie im Traum. Die Location war wunderbar. Palmen, Springbrunnen, blauer Himmel, warmes Wetter, verschiedene Bankettsäle, ein würdiges Gebäude mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten ausgestattet. Doch eine störte. Eine Person war nicht recht angezogen. Die kam mit Alltagskleidung daher. Lesen wir mal etwas Ähnliches in Matthäus 22, 2 bis 14. Ich möchte aber nicht alles lesen. In diesem Abschnitt geht es ja auch um ein hochzeitliches Kleid. Es geht darum, dass die Geladenen zur Hochzeit nicht kommen wollten, Im Gegenteil, sie gingen her und die Knechte, die sie einladen wollten, haben sie getötet. Und dann heißt es sogar, der Sohn kam und auch den haben sie ergriffen. Aber dann kam der König selber und hat die Hochzeit bereitet. Er sagt, ladet alle ein von den Kreuzungen, von den Straßen und lasst dann diese Menschen kommen. Und sie kamen hinein. Und dann heißt es hier im Vers 12 oder 11, als der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Kein hochzeitliches Kleid. Es zeigt nicht viel Respekt, wenn man mit Alltagskleidung zu einer Hochzeit schon auf dieser Erde geht, nicht wahr? Vor allem dann nicht, wenn der Bräutigam auch noch seine Kleider bereitstellt, wie in diesem Gleichnis. Diese Kleider sind natürlich symbolhaft Christi Gerechtigkeit und nicht meine eigenen schmutzigen Kleider. Christi Blut erlöst uns, nicht meine Gerechtigkeit, die es gar nicht gibt. Christus allein, sein Blut kann mich rechtfertigen. Wenn ich sein hochzeitliches Kleid, also wenn ich seine erlösende Tat im Glauben annehme. Nicht wahr, in den leeren, alten, mittelalterlichen Kirchen bewegen sich die Menschen oft still und leise und ehrfurchtsvoll. Auch wenn es vielleicht nur der Respekt ist vor diesem hohen Bauwerk und der Baukunst, vor der Geschichte des Hauses. Aber ist uns bewusst, dass wir einmal vor einem heiligen Gott stehen werden, wo unser Leben, unsere Gedanken, unsere innersten Gedanken, Gefühle, ja alles, was vor ihm in einem offenen Buch offenbar sein wird? Seid ihr bewusst, dass der göttliche Richter auch dein Inneres genau kennt, wie auch meins? Aber lass uns ihm fest vertrauen. Gott ist kein gutmütiger Großvater nur, kein Kumpel. Gott ist der allmächtige, liebevolle Herrscher des Universums. Dein Schöpfer und Erlöser, der dich erretten möchte aus Liebe. Und er ist auch unser Richter. Denn Gott, heißt es hier, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Das steht in Prediger 12, 14. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Bei Gott gibt es kein verwaschenes Evangelium, kein Wischiwaschi. Mal so oder mal anders. Entweder sind wir durch Christi Gerechtigkeit bekleidet oder eben, wie bei Kain und Abel, durch eine selbstgestrickte Religion. Wie zeigt sich denn der Respekt vor Gott? Lesen wir mal aus 1. Johannes 5, 3. Da heißt es, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Also die Liebe zu dem Gott. Ja, zu welchem Gott? Das erste von den 10 Geboten fängt ja eindeutig an. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe, aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott hat sich hier definiert. Der Gott, der Israel aus der Knechtschaft geführt hat. Kein anderer, der Gott. Nicht irgendein selbstgebasteltes Gottesbild mit falschen theologischen Ansichten. Nein, der biblische Gott, der Gott Israels und Jesus Christus, der Gott des neuen Bundes. Dem gehört Respekt und Ehrfurcht gebracht. Ich bin dein Gott. Ziehe deine Schuhe aus, heißt es, nicht wahr? Respektiere, ehre mich, denn Gott ist Liebe und er möchte auch so wahrgenommen werden. Vielleicht noch ein Aspekt zur Ehrfurcht. Wie steht es um unseren Respekt älteren Menschen gegenüber? Was sagt das 5. Gebot? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dir gibt. In Sprüche 16,31 sagt es auch, graue Haare sind eine Krone der Ehre. Sie wird erlangt auf dem Wege der Gerechtigkeit. Wer gläubige Eltern hat, der hat wahrlich einen Schatz. Wie schön ist es, wenn man sich an seine älteren und reiferen Eltern wenden kann und von ihnen Rat, Mahnung, Liebe und Verständnis erfahren darf. Auch ich bin dankbar, dass ich solche Eltern hatte. Die mich geliebt haben, die mit mir waren und die für mich sorgten. Dies wird oft von uns, wenn man jung ist, als selbstverständlich angenommen. Doch wenn sie eines Tages von uns gehen, wird einem der Verlust plötzlich sehr bewusst und es schmerzt. Ellenwald schreibt in dem Buch Erziehung, Gehorsam ist uns nicht in die Wiege gelegt. Wir müssen ihn lernen, und zwar so früh wie möglich. Noch bevor es alt genug ist für vernünftige Argumente, kann ein Kind gehorsam lernen, wenn Eltern sich konsequent und liebevoll darum bemühen. Mir ist oft dieses Bild von Dr. Salim Farag, das Waisenhaus von Grace und Salim Farag, im Kopf, wo 100 schwarze Kinder ihrem weißen Vater Salim nennen und Grace ihre Mutter. Und das ist nur möglich, weil Salim um 6.30 Uhr früh aufsteht, alle Kinder vor dem Altar Gottes versammelt und mit ihnen Andacht hält und zu ihnen redet, wie ein Vater redet. Und ebenso abends, wenn der Tag zu Ende geht, das Ehepaar Farag lebt, was es predigt. Das durfte ich selber schon sehen, indem ich vor Ort war und viele andere, die uns begleitet haben. Was für ein wunderbares Beispiel sind doch diese Eltern für ihre, in dem Falle weißen Kinder, die ihn liebevoll Daddy nennen. Daddy. Respekt vor Eltern, aber auch vor älteren Menschen, die Erfahrung, Wissen und Weisheit haben, das ist wirklich nötig. Es steht ja geschrieben in 3. Mose 19, 32, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person eines Alten ehren und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Irdische Erzieher sind auch Schulen, nicht wahr? Und die Lehrer dort, auf denen eine hohe Verantwortung liegt. Da hier heißt es, heutzutage wachsen viele junge Menschen in einer Welt auf, die geprägt ist von Charakterlosigkeit und Heuchelei. An der Einstellung, dem Verhalten und der Sprache ihrer Lehrer sollten die Schüler erkennen, dass ihre Erzieher anders sind, ehrlich, zuverlässig, rechtschaffen und anständig. Junge Leute haben ein feines Gespür dafür, was echt ist oder vorgetäuscht wird, was von Herzen kommt oder aufgesetzt ist. Die beste Art, die Achtung oder gar Zuneigung seiner Schüler zu gewinnen, besteht für den Lehrer darin, sich selbst an die Prinzipien zu halten, die er sie lehrt. Nur so wird er auf die Dauer einen positiven und nachhaltigen Einfluss auf die Schüler ausüben können. In gewisser Weise muss man sich Respekt verdienen, oder? Den kriegt man ja nicht einfach so, nicht wahr? Wenn deine Worte und deine Taten mit Gottes Wort übereinstimmen, dann wirst du auch von deinen Kindern und deinen Mitmenschen Respekt erhalten. Oder der Chef, wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht. Respekt kommt nicht so einfach von alleine, von der Stellung her, die man heute hat, sondern auch von der Art und Weise, wie man mit dieser Verantwortung umgeht. Ich sagte am Anfang, wir müssen wohl alle etwas mehr lernen. Respekt gegenüber unserem großen, wunderbaren, liebevollen, mächtigen Gott zum Beispiel. Aber es gibt noch eine ganz andere Seite, die wir auch lernen müssen. Oder soll ich besser sagen, verlernen müssen. Es gibt Beispiele auch in der Bibel und sonst wo, wo es um einen falschen Respekt geht. Zum Beispiel falscher Respekt vor Geld und Reichtum. Wir kennen ja die Geschichte in Jakobus 2, dieses Beispiel, wenn ein Reicher hineinkäme und du gibst ihm den besten Platz, aber ein Armer, vielleicht einfach gekleidet, naja, lass ihn mal lieber da hinten sitzen Also Bevorzugung bestimmter Personen. Nein, kein Respekt vor Geld. Oder falscher Respekt vor irreführenden Traditionen und Lehren in der Christenheit. Wie sagt es in Matthäus 15, 9? Da ist es vergeblich, aber verehren Sie mich, weil Sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Also Respekt vor falschen Lehren muss man nicht haben oder vor Traditionen, nur weil es hunderte Jahre schon gemacht wurde. Man kann auch falschen Respekt haben vor eingebildeter Demut und Heiligkeit. Kolosser 2, 18, lass uns den Text mal lesen. Da heißt es, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Also äußere Schau einer Religiosität, sei es mit einer Kutte oder mit Hüten, mit Kleidern, mit Kreuzen und so weiter, sind kein Zeichen des Respekts würdig, sondern durch diese äußerliche Schau zeigt man eigentlich nur, wie weit man von Gott weg ist. Es gibt noch viele Beispiele, die man verlernen kann. Die Bibel zeigt einige gute Beispiele aber von Respekt, die für uns ein wunderbares Vorbild sind. Ich denke da an Abraham zum Beispiel. Lass uns mal kurz über ihn lesen. In 1. Mose 18, 2, da heißt es, und er erhob seine Augen und schaute, und siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinen Knecht. Und im Vers 19, im gleichen Kapitel heißt es, denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben. Ein Abraham, der Gastfreundschaft zeigt und Respekt vor dem Fremden zeigt. Was für ein wunderbares Bild hier über Abraham. Aber auch die anderen Männer Gottes und Frauen Gottes haben Respekt gezeigt. Lesen wir mal was über Mose. 2. Mose 18, 7 zum Beispiel. Da heißt es, da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen und beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Auch hier die Art und Weise, wie Mose seinen Schwiegervater begrüßt. Ach, wie wunderbar es von Respekt und Ehrfurcht zeugt. Aber auch andere Männer wie Josaphat und das Volk Israel in guten Zeiten. Wir können es lesen in 2. Chroniker 20, 18 zum Beispiel. Da heißt es, da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Liebe treibt Furcht aus, nicht wahr? Denken wir mal an Hiob. Es heißt über Hiob, als er in das Tor hineinkam, da verstummten die Alten und man zeigte Hiob großen Respekt. Nicht so sehr, weil er reich ist, sondern weil er einen fantastischen, liebevollen Charakter hatte, der Gott ähnlich war. Und man wusste, mit diesem Mann kannst du offen und ehrlich reden, respektvoll reden und ihm auch so begegnen. Lukas 7, 1 bis 10, auch so eine interessante Begebenheit. Da heißt es nämlich, die Geschichte geht ja um einen Hauptmann von Kapernaum, ein römischer Soldat, der Jesus bittet, seinen Knecht zu heilen. Und als er seine Freunde vorausschickt, um Jesus zu holen, sagt er, darum hielt ich es auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich doch nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und Jesus sagte, einen so großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Ja, Respekt und Ehrfurcht vor Gott, seinem Wort, seinem Gesetz, wird uns zu Menschen machen, die nicht viel von sich selbst halten, aber viel von Gott halten. Und die Menschen respektvoll behandeln, weil jeder Mensch natürlich ein Kind Gottes ist. Die Liebe Christi zieht in das Herz ein und man entwickelt eine Achtung und eine Ehrfurcht vor Gott und alles, was mit seinem Erlösungswerk zu tun hat. Deswegen heißt es ja, ziehe deine Schuhe aus. Wenn du in Gottes Gegenwart kommst und bleiben willst, ehre und respektiere Gott von ganzem Herzen, aus reiner Liebe zu ihm. Bedenke, was für einen liebevollen und doch großen Gott wir haben. Ich möchte aufhören mit einer Geschichte eines Liedes. Ihr kennt, oder viele von uns kennen dieses Lied. Karl Boberg aus Schweden schrieb 1885 die wunderbare christliche Hymne »Wie groß bist du?« Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Eines Tages, wenn die Erlösten aller Zeitalter vor Gott stehen werden, seine Heiligkeit, seine Majestät, seine Güte und Liebe, seine Erscheinung sehen werden, dann werden sie ausrufen. Und das lesen wir in Offenbarung 7, 10 bis 12. Und da heißt es, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm, und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wollen wir nicht diesem Gott diese Ehre und diesen Respekt bringen? Denn er gab ja alles für uns. Lasst uns auch wir alles ihm geben, ihn respektieren, ihn ehren, wo immer wir auch sind. Gott segne dich. Amen. Wollen wir noch zusammen beten? Unser wunderbarer Gott, der du bist im Himmel, du thronst in der Ewigkeit und die Engel tun ihre Angesichter verbergen vor dir, vor Furcht, Ehrfurcht und vor Respekt. O Herr, hilf uns, dass wir auch ehrfürchtig über dich sprechen, mit dir gehen, dass wir keine Angst haben brauchen vor dir, aber Ehrfurcht, dass wir dich respektieren, wo immer wir auch sind. Segne einen jeden Einzelnen, Herr, von uns und schenk uns deine Liebe, deine Güte, dein Charakter, der darauf aus ist, den anderen Menschen zu retten und zu helfen, zu dir zu finden. Danke, o Gott, dass du so ein großer, wunderbarer Gott bist, dem alle Ehre gebührt. Und mögen wir einmal zusammen mit dir auf der neuen Erde dieses Lied singen dürfen. Gelobt seist du, o Herr, und würdig bist du, zu nehmen das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch. Vielen Dank.